Ich verkneife mir ein Wolfsgeheul zur Begrüßung und sage einfach so, Happy Halloween, da sind wir wieder. Willkommen zu einer neuen Folge von Team Schere, dem Horrorfilm-Podcast. Ich bin Jan und mit dabei ist wie immer Cheryl.
Ich habe jetzt kurz überlegt, so ein Wolfsgeräusch zu machen, aber... Hallo.
Na?
Na?
Wie sieht's aus?
Es war ein Film, ne?
Es war ein Film. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich was bewerte, sage ich ja manchmal, es ist einer der Filme aller Zeiten. Und ich glaube, mit so einem Exemplar haben wir es heute auf jeden Fall zu tun.
Auf jeden Fall. Es war ein Film und es war ein Mann.
Es war ein Mann. Jim Cummings. Der Film ist Wolf of Snow Hollow von 2020. Sagte dir Jim Cummings vorher schon irgendwas?
Nee, tatsächlich nicht. Also auch der ganze Film, nie was von gehört vorher.
Ich komme tatsächlich über ihn. Ich habe ihn mal in irgendeinem amerikanischen Film-Podcast gehört, wo er über seine Reihe von Kurzfilmen damals gesprochen hat, insbesondere über Thunder Road, der natürlich mir zusagt, weil ich großer Springsteen-Fan bin und der auf dem Song basiert. Aber auch so würde ich Thunder Road von ihm empfehlen. So 12 Minuten gibt's irgendwie auf Vimeo oder so ein Kram, irgendwo fliegt er rum. Den fand ich damals sehr beeindruckend, weil der ja so komplett gleichzeitig Komödie und Tragödie ist. Also der ist sehr traurig, aber auch sehr lustig und wechselt nicht so zwischen den Stimmungen, sondern lässt sich komplett in beide Richtungen lesen. Das finde ich sehr, sehr, sehr rar und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der Film ist vielleicht auch nochmal interessant, weil er später zu einem Langfilm gemacht wurde, Thunder Road. Und in beiden diesen Filmen spielt er auch selbst die Hauptrolle und ist auch ein Vater und auch ein Polizist.
Und verliert einen Elternteil.
Das Thema scheint ihm irgendwie am Herzen zu liegen. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten Teil für die große Polizistentrilogie. Ich weiß nicht. Also trotzdem völlig ernst gemeint, Thunder Road, der Kurzfilm, Riesenempfehlung. Unbedingt noch angucken, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Ganz, ganz großes Teil. Und vielleicht würde ich sagen, dass der Kurzfilm ist das Magnum Opus von Jim Cummings. So oder so. Interessante Persönlichkeit, irgendwie interessante Filme auf jeden Fall. Auch dieser. Ich finde, da steckt zumindest einiges drin. Und ich glaube so gerade, dass gerade die Figur des nervösen Manns, die liegt ihm sehr gut. Und die kann er sehr gut spielen und sehr gut inszenieren.
Spielen, in Anführungsstrichen.
Ja. Tja, worum geht's heute? Auf dem Papier geht's heute um Werwölfe, aber eigentlich so gar nichts. Also wenn ich hier so auch durch meine Notizen scrolle, kommen da Werwölfe eigentlich nicht vor und auch in einem Film ja kaum. Stattdessen geht's mal wieder um unsere Lieblingsthemen, Patriarchat, Männer, Väter, toll, Misogynie.
Erstaunlich wenig Horror für einen Horrorfilm-Podcast.
Erstaunlich wenig Horror, aber auch erstaunlich wenig Comedy, oder? Der wird ja so als Horror-Comedy vermarktet.
Ja, es geht, ne?
Ich glaub, mich würde sehr interessieren, wann und wo du gelacht hast oder wie viel.
Ich habe erstaunlich viel gelacht in dem Film, aber nicht aus so einem Wow, das war jetzt super funny.
Der hat nicht so die Punchlines.
Ja, ne? Ja, sondern eher so ein sarkastisches Lachen dann über Dinge, die da passieren.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden noch rausfinden, wo. Tja, ist ein Film. Hast du sonst noch vorher irgendwas oder wollen wir uns den direkt mal angucken?
Ich würde sagen, direkt rein, oder? Ich glaube, alles, was ich jetzt sage, nimmt es dann so vornweg. So.
Mhm. Okay. Eine Sache vorher noch, der ist pünktlich, ist der gerade auf Amazon Prime Video aufgeschlagen. Also wenn ihr da draußen den Dienst benutzt und diese Folge zeitnah hört, dann gibt's den da zu gucken. Ist eine relativ, ja, zackige Erfahrung. Ich glaube, der geht gerade zu seinen 90 Minuten.
Der kam mir aber erstaunlich lang vor.
Das schließt sich ja nicht aus. Das schließt sich nicht aus. Dann starten wir rein in Jim Cummings' The Wolf of Snow Hollow. Ich habe hier wieder ein bisschen den Spaziergang durch den Film vorbereitet, versuche wie immer das relativ kurz zu halten und nicht jede einzelne Szene zu besprechen. Du darfst trotzdem jederzeit reingrätschen, wenn du noch über irgendwas sprechen möchtest oder etwas erwähnen möchtest natürlich.
Bücher oder so.
Stimmt. Also es geht los. Ich glaube, als erstes wird der Handlungsort, das Dorf, die Kleinstadt eingeführt, die namensgebende. Snow Hollow ist eine richtig schön verschneite Kleinstadt in Utah. Das Intro oder der Anfang hat mich super stark so an den Anfang von Shining zum Beispiel erinnert. Wir sehen erst so die Berge, Landschaftsaufnahmen, dann fliegen wir so von oben, während ein Auto reinfährt. Also ich glaube, diese Stimmung wird auf jeden Fall bewusst evoziert. Und wir treffen ja ein junges Paar, die machen da so Urlaub und kommen da halt so an, haben so eine Hütte da irgendwie. Ich glaube, sie kommt ursprünglich von da. Das ist der Grund, warum sie da sind. Sie sitzen in einer Kneipe, sie geraten da irgendwie noch mit so Locals aneinander. Später sind sie zu Hause, haben sie, glaube ich, so ihren Whirlpool. Weiß nicht, sie machen halt so, sie chillen so. Der Typ möchte ihr den Heiratsantrag machen, seiner Freundin. Dann passiert auch schon der große Inciting Incident. Wir sehen es nicht, er ist drin, es passiert draußen und seine Partnerin wird ja, angegriffen und sehr, sehr blutig zerfetzt und zerlegt. Und das ist so ein bisschen der schnelle Einstieg in den Film. Denn wie wir sehr schnell erfahren, geht es gar nicht weiter um diese Figuren, sondern das war wirklich nur so der erste Incident, der erste Mord in einer Reihe von Morden, die hier im Film passieren werden.
Ganz witzig, oder? Weil das ja so richtig so Slasher-mäßig Opening.
Da war es noch sehr blutig. Ich dachte, jetzt kommt richtig Slasher, ne?
Ja, so, ja, genau. Und das dann hinterher irgendwie überhaupt nicht mehr so Thema.
Genau, also die Perspektive shiftet ganz stark. Wir sind nämlich ab jetzt bei der Polizeiarbeit dabei. Das war auch so ein bisschen der Grund oder der Vorwand, warum ich den Film ausgesucht habe, weil es ein Horrorfilm ist, eine Horrorkomödie ist, die die Polizei bei ihrer Arbeit begleitet als Hauptfiguren. Ja, kurzes Dramatis Personae, nein, die wichtigen Figuren. Hauptfigur, wie gesagt, gespielt von Jim Cummings, er heißt John Marshall, ist so ja der Dorfpolizist und wir sind wirklich ganz nah bei ihm und die ganze Zeit eigentlich bei ihm als Figur dabei. Er hat noch eine weibliche Kollegin, Julia, die von Ricky Lindholm gespielt wird. Und sein Vater spielt noch eine wichtige Rolle. Es ist die allerletzte Rolle von Robert Forster. Der Film ist ihm auch gewidmet. Ich glaube, der ist kurz danach. Ist der verstorben. Der spielt seinen Vater, den Vater der Hauptfigur, der auch Polizist ist und ebenso der Chef, der Sheriff da im Dorf. Das sind so die drei Polizeihauptfiguren, die ermitteln und auf deren Seite wir sind. Es gibt dazu noch so ein Geschwader an unangenehmen Männern, die eben auch noch Polizisten sind und mit ihm zusammen ermitteln. Genau, es geht erst primär darum, diesen Mord aufzuklären, aber wie schon gesagt, passieren sehr schnell auch weitere Morde. Wir sind sehr stark bei der Hauptfigur. Er wird uns vorgestellt, John, indem er am Anfang, das ist, glaube ich, die allererste Szene, wo er vorkommt, da ist er bei so einem anonymen Alkoholiker-Treffen und ist offenbar, genau, das ist von Anfang an platziert, er ist Alkoholiker oder trockener Alkoholiker und das ist ein Problem oder ein Thema, das irgendwie aufkommt und von dort wird er direkt zu diesem sehr, sehr blutigen Tatort geführt. Es bleibt aber weiterhin so, dass wir ganz viel, glaube ich, noch aus seinem Privatleben und aus seinen privaten Problemen erfahren. Also der Alkoholismus bleibt ja nicht das Einzige. Es passiert so ja einigermaßen abwechselnd immer zwischendurch. Ich versuche das auch einigermaßen abwechselnd zu erzählen. Also die Ermittlung schreitet voran. Aus seinem Privatleben erfahren wir als nächstes, er hat noch eine Tochter, ja, die Eltern sind offenbar getrennt, die Tochter lebt jetzt bei ihm und mehrfach über den Film hinweg versucht er so richtig peinlicher vatermäßig so ein bisschen mit ihr zu connecten, führt so Gespräche mit ihr, sie ist da eigentlich ganz offen, aber er verkackt das einfach richtig, hat irgendwie keinen Zugang zu ihr und auch nicht zu Gefühlen und darüber zu reden, ist so das Ganze ganz groß im Kontext von, er ist im Stress, er ist im Arbeitsstress natürlich, es gibt diese Morde, diese Mordserie, aber er ist natürlich auch vorrangig um ihre Sicherheit besorgt und anstatt ein persönliches Gespräch zu führen, sagt er, ja, hast du dieses Pfefferspray noch, du wirst es brauchen. Und er sagt auch so typische slutshamige Sachen und sagt, ja, zieh dich nicht so aufreizend an, man weiß nicht, was da draußen los ist. Jenna heißt die Tochter, was wir über sie erfahren, sie ist so Jugendliche, was wir über sie noch erfahren ist, dass sie ein Turnstipendium hat, glaube ich, und möglichst bald an die Uni gehen will und da auch irgendwie raus will. Das ist so das, was wir von ihr noch erfahren.
Turnstipendium klingt schön.
Sie will irgendwie so Turnerin werden, genau. Und auch das ist ein Thema auch zwischen den Eltern. Wir sehen seine Ex-Frau in einer Szene auch. Das ist auch was, was er irgendwie gar nicht wertzuschätzen oder zu thematisieren weiß, dass sie so Erfolg im Turnen hat, offenbar. Tja, wie gesagt, er ist sehr gestresst. Er hat große Angst um die Sicherheit, denn es gehen diese Morde weiter. Sehr schnell darauf sehen wir bald schon den zweiten Mord. Der passiert an einer Snowboard-Lehrerin. Und die Szene fand ich ganz cool. Über die möchte ich gerne sprechen, weil wir sehen sie so. Sie wird so eingeführt anhand von ein paar Szenen. Ihr Berufsalltag, sie erklärt was, sie macht was. Und irgendwann gibt es so ein, die Kamera fährt auf sie zu. Irgendwann gibt es so einen Moment, wo sie, ich weiß nicht, sie guckt so direkt in die Kamera, ne? Also als hätte sie gerade, während sie da in der Runde sitzt oder steht, jemanden oder etwas gesehen, was irgendwie creepy oder unangenehm ist, was sie so kurz irgendwie aufhorchen lässt. Das fand ich ganz spannend. Also wir sehen erstmal davon nichts, wer das ist oder was das ist. Ja, wir sollen ja auch mitraten und Mystery bekommen. Was wir dann aber sehen, ist relativ explizit der Kampf oder der Angriff. Sie ist, wie gesagt, das nächste Mordopfer. Und da sehen wir als ZuschauerInnen schon, dass das, was sie da angreift, ja, so die Form von einer großen, haarigen Kreatur auf jeden Fall hat. Es geht wieder sehr, 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 sehr blutig zu. Ein blutiger Mord. Der Kopf und ein Arm von ihr fehlen, wird uns dann am nächsten Tag vom Ermittlerteam mitgeteilt. Und ich glaube, da beginnt so richtig diese Phase des Stresses oder der Hetzjagd da im Dorf. So irgendwie, es kommen nach und nach auch Infos an die Öffentlichkeit, irgendwie die Vermutung, dass es vielleicht ein Tier, ein Wolf, ein Bär sein könnte oder so, macht die Runde, irgendwie kommt das in die Presse und alle Leute sind nervös. Wir bekommen so ganz viele so Anrufe mit, die bei der Polizei eingehen. Alle wollen was gesehen haben, alle wollen jemanden Verdächtiges gesehen haben. Alle sind irgendwie dabei und versuchen irgendwie mit dieser Mordserie klarzukommen oder irgendwie mitzuhelfen und so. Länger verweilen tun wir dann wieder bei einer dritten Frau. Auch wieder ähnliche Szene. Wir sehen diesmal ein bisschen mehr. Sie sitzt irgendwie in so einem Diner und es setzt sich so ein Mann dazu. Wir hören erst nur seine Stimme, sehen so dann seinen Rücken oder seine Jacke und der ist super creepy. Der öffnet ihr eigentlich, dass er sie stalkt und sie will ihn immer so abwenden und will eigentlich von ihm weg und er redet aber immer weiter auf sie ein. Und da wissen wir eigentlich schon, das wird höchstwahrscheinlich das nächste Mordopfer sein. Was passiert bei John währenddessen privat? Er ist, wie gesagt, immer gestresster. Er fängt auch irgendwie unter diesem ganzen Druck, fängt er wieder an zu trinken. Wir sehen immer mal wieder mit einer Flasche oder einem Glas irgendwie. Gleichzeitig gibt's noch, ja, mit dem Vater gerät er ein paar Mal aneinander. Bei dem Vater, der eben auch schon im fortgeschrittenen Alter ist, wird so ein mysteriöses Herzgeräusch diagnostiziert und ein paar Mal geht es darum, ja, macht er jetzt noch mit bei dieser Suche oder geht er irgendwie ins Krankenhaus, was er dann letztendlich macht und genau, er ist weiter besorgt um die Sicherheit seiner Tochter. Das passiert auch noch, was ich dann ganz ulkig finde, noch eine interessante Szene, die auch wieder in die Ermittlungsarbeit reingreift. Man sieht ihn so im Archiv oder in der Bibliothek sitzen und er recherchiert über die Geschichte von Werwölfen. Also das Phänomen gibt es natürlich auch in der Welt des Films und er versucht so der Frage auf die Spur zu kommen, ob da irgendwas dran ist. Also er glaubt, glaube ich, nicht an ein übernatürliches Wesen, aber vielleicht an einen Mörder, einen Mann, der sich diesen Werwolf-Mythos und die Historie darum irgendwie zu eigen macht. Es kommt dann zum dritten Mord. Diese erwähnte Frau aus dem Diner wird umgebracht und sie sind da jetzt wirklich haarscharf dran und es wird ermittelt. Sie finden raus, dass dieser komische Typ bei ihr auf der Arbeit, glaube ich, auch angerufen, einen ganz creepy Anruf hinterlassen hat. Sie sind der Sache auf die Spur. Es ist ein großer Mann, der offenbar Jagd auf Frauen macht aus irgendeinem Grund, der ja irgendwie ein Wolfsthema am Start hat. Wolfspelze sind irgendwie, wer sind immer wieder platziert. Ich glaube, vielleicht wissen das nur wir als Zuseher und sehen, dass es auch dieses Wolfstattoo auf dem Oberarm gibt oder so. Also das Werwolf-Thema ist ja auf jeden Fall etabliert und die Polizei ist jetzt wirklich am Rotieren. Die machen tausend Sachen und wollen irgendwie diesen Mörder einfangen. Es wird dann eine große Ausgangssperre verhängt nach dem dritten Mord. Und ich glaube, hier ist so ein bisschen die große Eskalation, beziehungsweise hier laufen auch Privatleben von John und die Ermittlungsarbeit laufen so ein bisschen zusammen. Denn Jenna, seine jugendliche Tochter, geht raus, um mit ihrem Partner im Auto zu bumsen. Dabei werden sie im Auto von dieser Kreatur angegriffen, die wir schon ein paar Mal gesehen haben. John bekommt den Notruf und ist irgendwie da und schießt auch ein paar Mal auf diese Kreatur, diesen humanoiden Wolf, der aber irgendwie entkommt. Dann findet er dort seine Tochter vor und auch das Thema zieht sich durch. Statt sie zu fragen, ob sie okay ist oder sie vielleicht ins Krankenhaus zu bringen, hält er einen Vortrag darüber, wie verantwortungslos sie ist und wie wenig sie auf ihn gehört hat oder so. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Sie sagt nochmal, dass sie möglichst bald ausziehen möchte und landet dann letztendlich im Krankenhaus, wo auch der Vater von John liegt. Und dann, also vielleicht habe ich die Eskalation noch nicht weit genug erzählt, aber John ist inzwischen wirklich völlig fertig und trinkt, ist sehr gestresst und spiralt wirklich so völlig aus und in so einem kleinen Racheakt sucht er dann diesen Partner seiner Tochter heim und greift den an, was ich auch einfach eine sehr wilde Szene finde. Es eskaliert weiter, er wird dann auch daraufhin von seiner anonymen Alkoholikergruppe verbannt. Ab hier wird einfach sehr viel sich angeschrien, sehr viel um sich geschlagen und getrunken. Das ist so ein bisschen die Abwärtsspirale, in der sich die Hauptfigur dann eher mehr oder weniger befindet. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Spätestens hier hatte ich das Gefühl, die Ermittlungsarbeit, die tritt so langsam wirklich in den Hintergrund. Grüße gehen raus an David, Fresh of All, der, glaube ich, in seiner Rezension so geil geschrieben hat. Er wusste nie so genau, wo sie gerade sind bei den Ermittlungsarbeiten. Auch jetzt ist mein Versuch, das irgendwie in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Und spätestens jetzt hat man, weil auch die Hauptfigur keinen Überblick mehr hat, wirklich gar keinen Überblick mehr, was da so passiert.
Ich glaube, relevant ist ja noch, dass er, während er diesen Freund von der Tochter angreift, stirbt halt einfach sein Vater im Krankenhaus.
Stimmt, das passiert auch noch, ja.
Also er ist halt im Krankenhaus, geht dann da weg und in der Zeit stirbt sein Vater, was halt so, können wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden. Ja, und die Ermittlungsarbeit, das ist ja irgendwie es ist ja ganz lustig, weil die ja ganz am Anfang auch, als der erste Mord passiert, in diesem Diner sitzen, auch eigentlich keiner da so richtig Bock drauf hat, ne? Ja, das FBI kümmert sich da halt irgendwie schon drum. Und ja, hier unser Hauptcharakter John, der besteht da dann halt so ein bisschen drauf. Ist vielleicht auch so das Einzige, was er irgendwie dann noch hat, um sich irgendwie zu profilieren.
Mhm.
Und genau deswegen sind ja wahrscheinlich diese Ermittlungsarbeiten auch so furchtbar. Also ich glaube, man kann trotzdem darüber reden, was so die Qualität im Film dafür ist. Aber man merkt halt auch die ganze Zeit über, dass sie halt einfach gar keinen Plan haben und
ja, total.
Er halt auch seinen Kollegen irgendwie nie zuhört.
Genau, das fand ich noch, das ist auf jeden Fall spannend. Gerade im Diner auch später immer wieder ist er, da wird er richtig sauer. Er sagt immer, do better police work. Wir machen dasselbe, wir müssen das hinkriegen. Und ich glaube, dieser Druck, den er spürt, auch das gut zu machen, auch richtig zu machen, aufzuklären, ist somit einer der Hauptfaktoren, die ihn irgendwie da fertig machen, mit dem er auch gegen den Rest steht. Ja, wie gesagt, teilweise auch gegen seinen Vater. Und auch der stirbt. Und das entgeht ihm auch so quasi. Und da gibt's diese ganzen Themen von der Trauer, die dann auch damit reinkommen. Ich glaube, das erklärt so diese große Abwärtsspirale, in der er sich da befindet. Es gibt wirklich eine ganz schlimme Szene, über die wir bestimmt auch noch reden, wo er halt, ich glaube, er fällt irgendwie zu Hause hin und zerdeppert noch seinen Ofen oder so. Und also am Ende muss sich seine eigene Tochter dann um ihn kümmern. Er ist jetzt wirklich am Ende, er ist irgendwie fertig und auf jeden Fall auch nicht mehr bereit, diese Ermittlungsarbeit zu einem richtigen Ende zu führen. Wollte ich fast sagen, denn so wie der Film uns das präsentiert, löst sich der Fall dann mehr oder weniger von alleine. Ne? Das war für mich auch so beim Wiedersehen, weil ich dachte, na hör mal, das kann es aber nicht die Lösung sein. Als nächstes wird nämlich einfach ein Herointoter gefunden. Irgendwo, ja, der hat in so einem Wohnmobil gehaust, ich weiß nicht. Und alle sind sofort, ja, das ist er. Der ist groß, der hat irgendwie dieses Tattoo, der hat so Wolfspelze, der hat so eine Messersammlung, der hat so einen großen Hund. Und noch dazu finden sie da in seinem Hof auch noch die Leiche von einer vermissten Frau. Das muss er sein. So, das ist er. Also völlig klar. Und dann ist irgendwie dieser Fall aufgeklärt. Und dann, ja, also da hat die Hauptfigur es irgendwie verlassen und ohne sie, läuft das dann auch irgendwie, ja, läuft fast zufällig. Und irgendwie interessiert sich dann auch niemand mehr so richtig dafür. Fand ich ein ganz spannendes Mittel. Aber der Film hat dann noch 30 Minuten oder 25 Minuten oder so. Das Finale finde ich dann wieder ganz spannend. Es wirkt eigentlich so wie so eine, ja, Post-Credits-Montage oder so, geht dann aber noch eine ganze Weile. Und zwar, ja, der Fall ist geschlossen so, sie geben den Leuten ihre Beweismittel und ihre persönlichen Besitztümer und so weiter zurück. Und tatsächlich kriegt die Polizei nochmal einen Anruf von dem Boy vom ganz am Anfang. Wir erinnern uns, der da Urlaub macht und seiner Partnerin einen Heiratsantrag machen wollte, die dann getötet wurde. Der findet nämlich ein, ja, wie heißt das Gerät auf Deutsch? Ein Seam Ripper?
Keine Ahnung, ich habe auch so ein Ding hier liegen. Ich war eher beeindruckt, dass der Typ wusste, dass das so
ist. Ein Nahttrenner, ich weiß es nicht, ich war auch beeindruckt.
Bestimmt, ich glaube,
Nahtauftrenner. Wie man es normalerweise für so hier, wie so Präparatoren das benutzen, um so, ja, so Tierkadaver zu präparieren eigentlich. Und das löst dann so ein bisschen die große Kette und den großen Aha-Moment aus, zumindest bei Julia, der weiblichen Polizeikollegin, dass es ja diesen Präparator in der Stadt gibt, den man eigentlich untersuchen sollte, ob er da nicht mal was mit zu tun hat. Und wie es der Zufall will, ist John gerade auf dem Weg zu dem und wird von diesem creepy Präparator dann so zu Hause auf so ein Tee eingeladen irgendwie und die unterhalten sich so. Und das Gespräch fand ich super spannend. Das ist von Anfang an irgendwie ein bisschen creepy und geht so hin und her und dieser, wie heißt der, Paul, der ist so viel zu sehr interessiert an der Polizeiarbeit, an dem eigentlich aufgeklärten Fall und stellt sich raus, er weiß auch Sachen, die er nicht wissen dürfte. Er weiß, dass die Tochter, dass Jenna, die Tochter von John da involviert war und so langsam scheint es John, der da sitzt, auch zu dämmern. Er checkt es, als er so gerade gehen will, noch dazu, geile Szene auch, stellt sich dann raus, Paul ist in Wirklichkeit sehr, sehr groß, ja, er bittet ihn, sich auf seine volle Körpergröße aufzurichten. Ich frage mich, wie viel Körpergröße man verstecken kann, indem man einfach gebeugt geht, aber dann ist es jedenfalls klar.
Ich glaube, das Ding ist ja auch, in der Szene ist ja auch so, John ist ja auch einfach alles egal, ne, also der sagt ja, so, ja, ja, nee, setzen Sie sich doch mal hier hin und erzählen aber von dem Fall und John ist so, ja, okay, kein Ding, ne, und dann bietet der dem natürlich auch irgendwie noch so Alkohol in diesem Tee an und John.
Genau, auch das weiß er über ihn, ne, dass er offenbar Alkoholiker ist, ja, vielleicht, ja, genau, dass er damit, ne, kriegen kann.
Er checkt das dann wirklich erst so, als er rausgeht und das ist so, du hast ja vorhin gefragt, wo ich gelacht habe, ich auf jeden Fall gelacht, als er auf diesen Backofen gefallen ist. Sorry. Und halt, als er dann an dieser Tür steht, halt nochmal bei dem klingelt und fragt, ob er mal aufstehen kann.
Das fand ich wirklich eine geile Szene auch. Also er richtet dann so auf, er ist sehr groß und dann klingelt's. Okay, er ist der Täter, ist dieser Werwolf. Ja, dann kommt so zum Kampf zwischen den beiden. In dem Haus findet John so einen Arbeitstisch vor, wo ganz viel eben so Werkzeuge liegen, aber eben auch der Kopf von dem einen Mordopfer noch liegt. Und es kommt zum Kampf. Er wird von Paul verwundet mit einem Messer, aber bevor es weitergehen kann, sind eben draußen Sirenen zu hören. Dann kommt noch eine Szene, bei der ich sehr stark gelacht habe. Der Präparator Paul rennt also nach draußen und zieht sich so ein geiles, selbstgemachtes Werwolf-Kostüm an. Und wir sehen also, er ist es. Dann kommt aber die Polizei, die Kollegin kommt, die ganzen Kollegen kommen, verfolgen diesen Wolf und oder den Mann im Wolfskostüm. John rennt ihm hinterher, bekommt ihn und schießt ihm so etliche Mal noch in den Kopf und bringt ihn zur Strecke. Genau, das ist es. Damit ist der Fall wirklich aufgeklärt. Es gibt noch eine kleine, jetzt kommt sie wirklich, eine kleine Montage so danach, nach dem Abspann. Wir sehen, der neue Sheriff von Snow Hollow ist nicht, wie John erwartet hat, er, sondern ist seine Kollegin Julia. Und sie und John helfen Jenna beide so ein bisschen beim Umzug, also der Tochter, die jetzt ihr Tonstipendium bekommt. John wirkt so, ja, so wie wir ihn in dieser Szene nach dem Ende, nach der Aufklärung sehen, steht zumindest zur Vermutung, dass er einigermaßen geläutert ist. Es ist immer noch kein gutes Gespräch zwischen ihm und seiner Tochter, aber es deuten mehrere Dinge darauf hin, dass er jetzt damit anfängt, den Wert auf andere Dinge zu legen und vielleicht auch seine Wutprobleme und seinen Alkoholismus in den Griff bekommen hat. Auch draußen trifft er nochmal so zwei Jungs, die irgendwie so eine komische sexuelle Bemerkung machen und er überlegt kurz, aber geht da nicht drauf ein. Das heißt, er zieht so von dannen und wir vermuten und hoffen, dass es ihm jetzt besser geht und er vielleicht ein besserer Mensch ist. Das fand ich so ein bisschen ein ganz witziges Ende. Und das würde ich sagen, das ist er. Das ist The Wolf of Snow Hollow, ein, wie ich finde, sehr, sehr ungewöhnlicher Film, gerade so, also einer weder als Horror noch als Komödie. Einer der Filme aller Zeiten. Tja, dann war er das. Dann können wir von mir aus direkt in die dicken Themen rein. Wo möchtest du als erstes den Anstich
wagen? Ich habe gerade schon die ganze Zeit überlegt, das ist irgendwie ganz schwierig, finde ich, da so reinzugehen. Ich glaube einfach auch, weil es so damit anfängt, dass so der Vater irgendwie sich auch so weigert, so halt einfach in Ruhestand zu gehen. Und John da ja eigentlich perfekt so in diese Fußstapfen ja tritt, ne? Also er stellt ja so die Arbeit eigentlich über alles. Also das ist ja auch so, das ist ja auch der einzige Grund, warum er am Ende überhaupt einen anderen Weg einschlagen kann, ist, weil man ihm das ja mehr oder weniger weggenommen hat. Der ist halt verletzt und er ist halt auch, dieses Alkohol-Ding ist ja dann hinterher auch irgendwie sehr krass eskaliert und auch das ist ja so, auch das hat er irgendwie nicht freiwillig so gemacht, nicht so richtig irgendwie gecheckt. Und ich habe mich auch hinterher gefragt, so dieses Alkoholismus-Thema, was dann halt dann noch zukommt, das befeuert ja eigentlich nur die Persönlichkeit, die er eh schon hat. So. Und das ist ja auch bei ganz vielen Leuten so. Wie das so oft ist, ja. Genau, also man nutzt das ja oft dann so als so Ausrede und Alkoholismus ist halt auch einfach ein schwerwiegendes Problem und halt auch einfach, ne, hier Drogenabhängigkeit und so, das ist halt alles irgendwo auch eine Krankheit so, aber halt nicht jeder, der halt irgendwie Alkohol konsumiert, ist irgendwie super aggressiv, auch wenn man das irgendwie von Alkohol, glaube ich, nochmal irgendwie ein bisschen mehr kennt, aber man merkt es ihm halt auch schon vorher so an, dass ihm halt so, er ist halt so ein typischer Mann, der ist so Arbeit und Karriere und ist ja auch, als seine Tochter angegriffen wird, regt er sich ja dann auch irgendwie eher darüber auf, was das irgendwie für ein Bild so auf ihn wirft und er hat das ihr ja gesagt, sie soll zu Hause bleiben und so.
Was soll Leute über mich denken, sagt er zu ihr, während sie da verletzt
am Boden ist. Ja, genau, wo dann ja auch dieser ganze Streit mit ihr eskaliert und sie dann auch sagt, dass sie zu dieser Uni halt irgendwie möchte oder in dieses College möchte, um halt von ihm wegzukommen. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Momente, wo er es dann halt so ein bisschen checkt, also auch erst, wo es dann so krass eskaliert ist, dass man ihm das dann halt auch einfach ins Gesicht sagt, so.
Ja. Ich glaube, der Satz, er ist so ein typischer Mann, der, das wird heute noch häufiger fallen.
Ja, ich fand es auch so, ich hatte ja auch in meiner Review geschrieben, dass ich irgendwie den ganzen Film halt doch irgendwie sehr funny fand, aber halt eher auch auf so eine tragische Art und Weise, weil da halt einfach so eine ganz bestimmte Art von Mann irgendwie dargestellt wird, ne? Das
auf
Ganze.
Jeden Fall, das weiß der Film auch, da stimme ich dir auch zu.
Das ist ja, genau, also das Ganze wird natürlich durch diesen Alkoholismus irgendwie dann noch befeuert und aber auch da ist so, er ist halt einfach dieser Typ Mensch, so. Also er hört irgendwie seinen Kollegen nicht zu, er macht das irgendwie alles nur für seine eigene Karriere, also er will da auch nicht irgendwie den Fall lösen, weil er da irgendwie eine besondere Leidenschaft für hat, sondern weil er halt irgendwie sich einfach mal beweisen möchte und deswegen auch alle da irgendwie mit reinzieht. Ja, er geht da halt so auch, er macht da halt auch immer viele Dinge einfach so in so einem Alleingang, was halt dann irgendwie alles auch nicht besser macht. Die Szene, wo diese Snowboard-Lehrerin quasi umgebracht wird, also am nächsten Tag sie dann irgendwie da ermitteln, wo er dann auch die Presse irgendwie so anrollt, womit irgendwie keiner gerechnet hat und dann irgendwie sagt sein Kollege was, was dann irgendwie halt in dem Moment dumm ist und er rastet halt auch voll aus und schlägt ihm direkt aufs Maul und so. Und
Also was der sich rausnimmt, ist
so. Ja, Ding, ne? Also und wie lange das auch.
Super gewaltbereit, super wütend die ganze Zeit.
Ja, wie lange das dann aber auch so einfach passiert und auch einfach, also er kann es auch einfach machen, das ist halt auch so krass.
Da kommen wir später beim Thema Polizei dazu. Ich glaube, das ist so der Kern irgendwie, dass er halt auch in einer Rolle ist, wo ihn niemand zurechtweist. So, weißt du, und er kann sich das alles rausnehmen und muss erst richtig eskalieren, bevor er irgendwie aus dieser Machtposition rausgenommen wird. Eigentlich wird er nie aus der Machtposition rausgenommen. So, er ist ein richtiger Mann und ihm ist das auch so richtig wichtig. Das hast du eben auch schon gesagt, diesen Fall zu lösen, so als Prestige-Ding irgendwie. Er muss das richtig gut machen, er muss irgendwie der Arm des Gesetzes sein. Ich finde das irgendwie spannend. Weil das ist, glaube ich, das, worum es Jim Cummings in der Figur am meisten geht. So, weißt du, dieses Spannungsfeld von irgendwie die Erwartungen, die von außen an ihn gestellt werden, die hoch sind als Polizist, die er selber als Mann, als Vater, als Vorbild irgendwie an sich stellt, aber auch als Sohn, er will auch in die Fußstapfen treten und eben sowas in seinem persönlichen Leben abgehen. Ich glaube, dieser Druck daraus, weil das ist in Thunder Road im Kurz- und im Langfilm, ja, zum Beispiel auch ganz ähnlich. Ich glaube, das spielt hier auch eine Riesenrolle. Und ich glaube, ja, du hast ihn schon ganz gut eingefangen. Er ist dieser mit seiner Arbeit verheiratete Mann. Ich musste auch ganz stark wieder an diese sehr unangenehmen Szenen mit der Tochter denken. So, weißt du, wo er wirklich so überhaupt nicht weiß, worum es in dem Gespräch gerade geht. Auch das ist ja real. Ich glaube, wir hatten auch erst, das war letzte Folge direkt, ne? Wo wir auch schon so das Thema Väter hatten und diese Art von nicht zugänglichem Vater irgendwie. Und auch hier steht wieder in meinen Notizen das Wort Väter. In Großbuchstaben. Ich glaube, das ist die Art von Mann, die es auf jeden Fall gibt, über die sich hier lustig gemacht wird, wie du meinst.
Er hat halt ja auch gar kein Verhältnis zu seiner Tochter, ne? Also er wird da irgendwie auch so reingezwungen, so. Das ist auch so eine ganz schlimme Szene, wo die in diesem Diner sitzen, seine Ex-Frau ihn da irgendwie mega zur Sau macht, weil er irgendwie sagt, er weiß nicht, ob er es irgendwie schafft da zu ihrem, ich weiß gar nicht, was es ist, Abschluss oder irgendwie Ehrung für dieses Stipendium oder so. Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall bei der Tochter. Und er dann halt aber auch die ganze Zeit sagt, er weiß nicht, ob er es schafft. So.
Und er sieht sich halt immer im Recht. Ich kann nicht, ich muss hier einen Mord aufklären. Ja, das ist viel wichtiger.
Genau, so, ne? Die Mutter dann halt irgendwie auch so voll ausrastet und sagt so, du bist halt nie irgendwie anwesend im Leben von dieser Tochter. Und sie sitzt halt daneben und ist so, wow, geil, meine Eltern rasten hier gerade in so einem Diner aus. Irgendwie ganz furchtbar. Und dann hat er halt abends dieses Gespräch, wo er eigentlich ihr ja mitteilen will, so, hey, ich mache mir Sorgen so um dich und ich habe auch Angst, dass dir was passiert oder so. Und er sitzt halt da und das ist so ganz unangenehm und das kennt man leider auch ganz, ganz oft von so Vätern, dass die halt gar keine Beziehung zu ihren Kindern haben, dass sie es halt nicht mal schaffen, irgendwie ein Gespräch mit denen zu führen. Und das ist halt richtig traurig.
Genau, wie du sagst, er will ja eigentlich, aber er kann dann wie immer nur über Sachen und Fakten reden und nicht über Gefühle, ne? Das ist so ein Ding, das sich auf jeden Fall durchzieht. Genau, plus er ist die Art von Mann, die wir auch aus 90% aller Film-Bro-Filme kennen, deren Strategie dann eben Gewalt und Aggression ist, so auf jeden Fall. Ne? Das ist das, wo die Männer immer ihre Schauspiel-Awards für kriegen, wenn sie besonders so rumgebrüllt haben.
Ja, ja.
Also diese Art von Mann ist hier auf jeden Fall. Ich möchte, wenn wir bei dem Thema sind, so, ja, das Psychogramm des Mannes, diese Figur, wie auch immer, möchte auf jeden Fall noch das Ende nochmal hervorheben. Das finde ich in dem Kontext sehr, sehr gut. Weil er ist zwar irgendwie geläutert, er hat dazugelernt, aber erstens ist es nicht perfekt. Weißt du, er kann immer noch nur in der Tür stehen und weint ein bisschen, statt mit seiner Tochter richtig zu reden. Trotzdem schafft er es irgendwie, einen ersten Schritt in der Kommunikation zu machen. Wir sehen das. Und zweitens finde ich, mit das Wichtigste an dem Film, er wird nicht belohnt. Weißt du, es wird uns auch gezeigt, auch im System hat das irgendwie Konsequenzen. Jetzt ist halt nicht er der neue Sheriff, sondern es ist seine viel kompetentere weibliche Kollegin. So, weißt du, was ich meine? Ich finde, das war für mich nochmal ein Signal, da hat auch irgendwo der Film den moralischen Kompass oder das Herz am richtigen Fleck. Er belohnt nicht die Figur auch noch für ihr missbräuchliches Verhalten und ihren Machtmissbrauch, sondern macht auch völlig klar, das hat Konsequenzen und das muss wieder aufgebaut werden. Ganz egal, wie viel Mitleid der Film vielleicht vorher mit seiner Figur hat. Aber das Ende finde ich in dem Zusammenhang eigentlich sehr, sehr versöhnlich und sage, okay, damit kann ich auf jeden Fall leben und auch übereinstimmen.
Total. Also ich finde ja am Ende auch, ne, diese College Dudes, die ihm da mal entgegenkommen, die machen dann halt auch noch explizit so einen sexuellen Kommentar über hier die irgendwie neuen Studentinnen, die halt da jetzt in diesem Tourenprogramm drin sind und sagen halt, wow, die sehen irgendwie so geil aus, irgendwie, die sind schon richtig gut im Bett und so. Das heißt, es ist ja natürlich auch direkt so, er denkt dann natürlich auch direkt so an seine Tochter und dann bleibt er halt da stehen, überlegt kurz und geht halt weiter und das ist, glaube ich, auch so eine ganz irgendwie relativ kurze Szene, aber macht halt irgendwie so bewusst, du hast irgendwie in solchen Momenten immer die Wahl und es ist so
total.
Und er ist so kurz davon entfernt, einfach wieder so zu kippen und tut es aber nicht und das halt so, das sind halt immer so diese ganz vielen kleinen Entscheidungen, die du halt treffen musst, um da halt wieder rauszukommen und ob er das halt im Endeffekt irgendwie schafft oder nicht, das wissen wir nicht.
Genau, aber dass der Film auch sagt,
das ist möglich, genau.
Musst du immer machen, das ist möglich und das ist ein Prozess.
Genau.
Und wir sind ja am Ende ganz am Anfang des Prozesses. Das finde ich sehr, sehr clever.
Genau, und du musst aber halt auch irgendwie Arbeit reinstecken.
Ja, genau.
Und auch generell fand ich auch, der Film glorifiziert das auch nicht, ne? Also.
Genau, der geht damit ihm ins Gericht, ja.
Genau, es ist nicht irgendwie so komödisch, ist das jetzt nicht so ausgeschlachtet, dass man halt die ganze Zeit nur irgendwie total krass darüber lacht so und denkt so, haha, was ein Trottel. Man erkennt schon irgendwie so die Tragik dahinter. Man hat aber auch nicht so viel Mitleid mit ihm, dass man sagt so, okay, der Film macht das jetzt so, damit man halt solche Männer mal versteht und weiß, wo das herkommt und bla. Und natürlich sagt er so, wo das herkommt, aber es ist nicht in diesem, oh nein, der arme, tragische Mann. Sondern es ist schon so, okay, er ist auch einfach ein Trottel. So.
Genau, und das finde ich irgendwie sehr, sehr geil und modern an dem Film.
Voll.
Irgendwie, weswegen ich auch mit dem sehr versöhnt rausgehe. Der schafft es auch, ihn in manchen Szenen als das Monster zu zeigen, aber auch diesen Prozess nicht zu vernachlässigen, wie du sagst. Da bin ich wieder bei Jim Cummings. Ich habe ein Video mal mit ihm gesehen, wo er so über Screenwriting irgendwie redet und über seine Figuren. Und da sagt er ungefähr wörtlich, Likeability is a mind virus in screenwriting. Also er ist daran interessiert, Charaktere zu haben, die eben nicht likable sind, die eben auch ihre Ecken und Kanten, ist jetzt sehr milde ausgedrückt, waschen, also Problemfiguren im Mittelpunkt zu haben. Und ich glaube insbesondere, das Stilmittel des Ausrastes, des Rumschreins ist ihm sehr wichtig. Er sagt eben, das verlinken wir im Movie Maker Podcast, das habe ich jetzt, also ich habe das Zitat jetzt mal mit Deep L übersetzen lassen, ja. Einen öffentlichen Ausraster zu beobachten, ist für mich unbestreitbar interessant. Jemand, der den Verstand verliert und dann auch noch zeigt, wie sein Gehirn funktioniert, indem er laut ausspricht, was er denkt. Und all ihre geheimen Dämonen, die sie im Schrank versteckt gehalten haben, kommen diesen Momenten zum Vorschein. Ja, das ist Jim Cummings darüber, warum er so gerne Ausraster schreibt. Ich glaube, er ist an dieser Art der Eskalation besonders interessiert, weil ich glaube, da kommt so alles zum Vorschein. Deswegen auch, ich sehe es total in der Szene, die du eben meintest mit die Tochter liegt verwundet auf dem Boden und er sagt, was wirft das denn für ein Licht auf mich? Wo diese Selbstbezogenheit mit am stärksten rauskommt.
Also nicht nur so Selbstbezogenheit, ne? Also klar, einerseits so Selbstbezogenheit, aber andererseits ist der halt auch so, der ist so weit weg von allem in seinem Leben.
Genau, von Gefühlen, ja.
Genau, ne? Also von seiner Familie, von seinen Gefühlen, von seinen Kollegen, der ist einfach so, der ist auch alleine einfach, ne? Also das ist ja auch was Suchterkrankungen irgendwie mit einem machen ist, dass sie halt auch einen so isolieren und auch wenn man dann halt eben diese Hilfen nicht annimmt, da können wir auch gleich ja nochmal hier über seine Kollegin reden, die ja wirklich
auch spannende Szene, ja.
Ja, viel irgendwie so wegsteckt und ihn dann ja auch am Ende irgendwie tatsächlich irgendwie auch konfrontiert. Aber er ist halt so weit weg und das ist, da fand ich mich, ich finde diese Szene im Krankenhaus halt einfach so stark und auch so krass, dass er kommt halt dahin, ist irgendwie total schockt, dann checkt er da erst, dass irgendwie sein Vater mit der Tochter irgendwie zusammen da in diesem Zimmer liegt. Dann geht er halt weg, um da irgendwie wieder so seine Aggression rauszulassen. Irgendwie, er will dadurch irgendwie seine Tochter beschützen, geht natürlich den komplett falschen Weg, läuft halt zu diesem Freund von ihr, rastet da irgendwie voll aus, kommt zurück und der Vater ist halt gestorben. Und er hat einfach diese total letzten Momente mit seinem Vater verpasst, weil er halt in seiner Rage einfach so gefangen ist, dass er halt nicht weiß, wo seine Prioritäten liegen sollten. Und das fand ich halt, ich fand die Szene halt echt heftig so, weil er kommt halt zurück.
Und das ist schon tragisch auf jeden Fall.
Ja, und die Tochter ist halt auch in dem Moment halt einfach schon wieder enttäuscht von ihm auch.
Da erinnert er mich an total viele andere Kino-Männerfiguren. Irgendwas, was von De Niro oder Pacino gespielt wird. Du weißt schon, was aber manchmal, du weißt, was ich meine. Es gibt Filme, da wird so ein Verhalten ja nicht glorifiziert, aber normalisiert irgendwo.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, das umschifft der Film hier ganz gut. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Auch eben zu dem Kommentar, den du genannt hast vom Regisseur. Wenn man so überlegt, also ich hatte ja vorhin über diese Diner-Szene geredet, wo sie dann da sitzt, während sich ihre Eltern streiten. Und es ist ja in dem Moment, wo man auch in so einer Situation ist, ist das ja auch irgendwie alles ganz furchtbar. Und wenn man auch von dem Typen dann irgendwie angegriffen wird oder der ausrastet, das ist auch alles ganz furchtbar. Also jetzt auch die Szene mit seinem Kollegen, dem er dann da irgendwie aufs Maul haut, weil er irgendwie einmal was falsch gemacht hat.
Stimmt.
Das ist alles ganz furchtbar. Aber wenn man sich das halt so anguckt, auch wenn man sich diesen Film anguckt, auch wenn man jetzt in diesem Diner sitzen würde und darüber gucken würde, dann würde man vielleicht auch denken, so, okay, die arme Tochter oder so. Aber gleichzeitig denkst du halt von außen auch so, wow, was ein armes Würstchen. So, also was ein peinlicher Typ auch einfach, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem, wenn man über so Konfrontation nachdenkt oder dass Leute irgendwie eingreifen oder helfen. Ist halt auch oft, dass man halt, ne, er ist jetzt ja auch nicht so das Inbild von Männlichkeit. Und wenn er halt rumschreit, dann denkt man halt die ganze Zeit nur so, wow, was ein Clown. Und das ist so eine ganz krasse Diskrepanz auch zwischen den Leuten, die halt betroffen sind von dieser Wut und dieser Aggression und dem, was man halt von außen mitbekommt.
Ja, ja. Ja, ich finde es spannend. Also du hast, glaube ich, auch Clowning this sort of man oder so geschrieben. Das ist es so ein bisschen. Ne? Das sind wieder die Szenen, wo ich so, ja, manchmal auch gelacht habe, weil es eben schon absurd ist und ich das natürlich auch aus dem echten Leben kenne. Aber es ist halt auch bedrohlich und irgendwie sehr unangenehm, gerade wenn er laut wird, gerade wenn er handgreiflich wird. So. Und ich glaube, das vernachlässigt der Film auch nicht. Lass uns erst über seine Kollegin noch reden. Ich finde, ich darf dir kurz meine Lieblingsszene im Film präsentieren, bei der ich am meisten gelacht habe. Da kommt er aus diesem Archiv raus und hat über Werwölfe recherchiert und mansplaint ihr im Auto Werwölfe. So, und erzählt halt so, ja, irgendwie, das ist total krass. Und es wurde auch oft einfach, ja, als Deckmantel genommen für Frauenmörder und so. Das gab schon im Mittelalter. Und sagt er so zu ihr, das ist krass. Glaubst du, Frauen müssen schon seit dem Mittelalter so einen Scheiß ertragen?
Ja.
Und das ist so ein geiler Moment, weil sie halt wirklich so ein vierte Wandbruch Gesichtsausdruck zu uns zum Zuschauer macht und sagt, ja, Mann, der Typ, der ist Polizist und der hat jetzt gerade von Femiziden gehört. Das steht sinnbildlich für mich ganz oft für die Beziehung zwischen den beiden, wo sie einerseits die Aufarbeitung leisten muss für ihn, aber auch so uns als ZuschauerInnen nochmal absichert, dass auch der Film das weiß. Weißt du, ich meine, dass sie genauso von dem Kerl genervt ist wie wir. Also ich glaube, ohne diese Figur läuft in dem Film überhaupt nichts oder wäre für mich nichts gelaufen.
Ja, auf jeden Fall, also stimme ich auf jeden Fall komplett zu. Ich finde halt krass, dass sie ja auch ganz oft als so Puffer agiert zwischen ihm und den anderen Kollegen so. Also weiß ich, dass ja auch dann hier der eine Kollege, der dann schon so ein bisschen irgendwie sagt, so, ja, Werwölfe gibt's wirklich, bla bla, wo man auch merkt, so, okay, der ist vielleicht ein bisschen auf so einem Eso-Trip schon fast irgendwie, oder der will das halt irgendwie glauben oder der kann das irgendwie von seiner Arbeit nicht trennen. Das ist natürlich für uns als Zuschauer auch interessant, weil wir ja auch nicht genau wissen, so, okay, ist das jetzt ein Werwolf-Ding, ist jetzt kein Werwolf-Ding, ne? Und also wir wissen nicht, befinden wir uns da überhaupt auf dieser irgendwie übernatürlichen Ebene oder nicht? Und deswegen wissen wir halt auch nicht, ob der Kollege quasi jetzt einfach nur so, ja, okay, der labert halt Quatsch, weil es ist irgendwie alles irgendwie esoterischer Bullshit so. Oder ist es halt doch irgendwie übernatürliche Ebene, kommt das da jetzt noch mit rein oder nicht? Und genau deswegen ist es dann ja auch so lächerlich, dass John dann da halt so ausrastet und halt dann auch andere Wege quasi komplett ausschließt. Weil wir ja eben dann doch oft in solchen Filmen oder in Horrorfilmen irgendwie ja da reingelotst werden von wegen so, ja, das ist ja alles Bullshit und die Polizei glaubt eh nicht, dass es irgendwas Übernatürliches gibt und es ist doch was Übernatürliches.
Das ist spannend, weil er ist ja die ganze Zeit der Einzige, der sagt, das ist auf jeden Fall ein Mann.
Ja, genau.
Und da hat er recht am Ende.
Genau, und und seine Kollegin, die agiert halt wirklich so als Puffer, also die versucht irgendwie so den anderen Kollegen mitzuteilen, so, ey, ja, ihr habt ja recht, so, der John ist irgendwie richtig kacke, so, und andererseits versucht sie halt so, seine Wut zu dämpfen, indem sie sagt, so, ja, du hast recht, das ist bestimmt ein Mann und so, ist sich aber irgendwie auch selber nicht so ganz sicher, aber sie ist auch die Einzige, die irgendwie ihre Ermittlungen irgendwie ordentlich fortführt.
Das ist wieder gut, dass sie am Ende belohnt wird.
Ja, genau, und halt, vielleicht auch als Übergang in dieses Alkoholismus-Thema ist ja auch, dass seine Kollegen machen sich da auch lustig drüber. Und sie ist halt die Einzige, die das halt auch so ernst nimmt, dass sie halt am Ende auch den Mut hat, den auch darauf anzusprechen, also ihn auch zu konfrontieren und zu sagen, so, ey, du hast ein Problem. Was wir ja bei so Alkoholismus auch ganz oft haben, ne? Also Leute machen sich darüber lustig, finden das irgendwie witzig oder
aber es wird dann auch weggeschaut, ja.
Ja, nutzen das auch irgendwie so als Mobbing-Point oder so. Aber keiner sagt diesen Leuten dann auch so, ey, du hast ein Problem, so, ne? Also das ist, glaube ich, auch ganz schwer. Und gerade auch, wenn jemand so Aggression hat, ist das natürlich auch ganz schwer.
Deswegen, genau, die Szene, wo sie in der, also alles Wichtige spielt im Auto, wo sie in deinem Auto anspricht und sagt, ja, police work can be hard. Also sie kennt ja sogar sein Problem, weißt du? Sie weiß sogar irgendwie, was der Auslöser bei ihm ist oder der große Stressfaktor oder so, dass sie ihn auch auf den Alkoholismus anspricht. Finde ich ganz krass. Zeigt aber auch nur, dass sie mal wieder jegliche emotionale Arbeit neben der ganzen Ermittlungsarbeit noch machen muss. Ne? Also sie muss ja, wie du sagst, immer zwischen ihm und den Leuten vermitteln, muss ihn auch irgendwie sitten und das alles machen. Und auch wenn sie irgendwo sind und eine Befragung machen, macht sie die, weil er nicht gefahrlos mit Leuten reden kann, ohne auszurasten. Weißt du, was ich meine? Ne? Also schon, sie übernimmt da wirklich alles.
Was ja ganz witzig ist, und das ist ja auch das einzig Richtige, was der Film quasi machen konnte, ist am Ende sie dafür zu belohnen, dass sie halt
auf jeden Fall,
einfach ja. ein ordentlicher ja, Sheriff quasi ist. Ja, halt irgendwie krass, dass die so, dass man eigentlich ja immer behauptet, so Männer sind total super für diesen Job, weil die sind so losgelöst von ihren Emotionen und so. Und der Film halt eigentlich genau zeigt, so du brauchst eigentlich diese Empathie, du brauchst diese Emotionen, du brauchst dieses irgendwie, ja, Menschen verstehen, zu verstehen, wo das herkommt, und auch bei deinen eigenen Kollegen so. Das ist irgendwie das, was dich zu einer guten Führungsperson macht und nicht, weil du irgendwie die Probleme dann irgendwie so zur Seite schiebst oder irgendwie keinen Bock hast, dich auf einer emotionalen Ebene damit auseinanderzusetzen.
Und da finde ich sie halt so gut, weißt du, weil sie hat das, sie kann das und sie muss diese ganze Arbeit für ihn auch mit übernehmen, aber eben auch nicht wortlos. Sie sagt, sie formuliert es immer wieder und auch eben mit Blicken zum Beispiel direkt an uns gewendet, dass sie davon sehr genervt ist und dass auch dieses Missverhältnis an Macht nicht okay findet. Also ich glaube, ja, das ist für mich zwar eine kleine Figur, aber tatsächlich die den Film in ganz vielen Dingen trägt einfach. Hm. Die ist echt gut, ne? Ricky Lindholm. Hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm.
Habt ihr letztens, ist mir aufgefallen, dass sie die Therapeutin in Wednesday ist.
diese Szene, wo sie ihn anspricht und ihm Hilfe anbietet, die sollte auch noch deutlich krasser sein im Originalskript. Wir verlinken das. Das ist genau das Interview, was ich vorhin erwähnt habe, wo er über Screenwriting redet. Da hat er diese Szene als Beispiel, die er nochmal hätte anders laufen sollen. Vielleicht ganz, ganz spannend, wenn man den Film gesehen hat.
So, aber jetzt bin ich bereit über den Alkoholismus zu reden.
Okay, der kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Fang du mal an.
Ja, also ich habe mich während des Guckens und vor allem auch nach dem Gucken irgendwie gefragt, wie geht der Film eigentlich mit dem Thema Sucht um? Also stellt das irgendwie gut dar oder nicht? Und ich war am Ende, also okay, dafür, dass der Film jetzt auch diese toxische Männlichkeit und auch dieses Väter und Männer, die irgendwie so, denen der Job wichtiger ist als irgendwie die Familie und so weiter und so fort. Und man irgendwo andererseits aber natürlich auch merkt, so okay, er will eigentlich irgendwie in Touch mit seiner Familie sein. Das merkt man ja auch ganz krass im Umgang mit seinem Vater, weil er sich da ja auch so Sorgen macht. Aber das ganze Alkoholismus-Thema ist so, ich habe mich gefragt, würde der Film anders sein, wenn er kein Alkoholiker wäre? Und ich bin am Ende irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, wahrscheinlich nicht doll, also nicht sehr. Wenn man das Ganze jetzt irgendwie statt Alkoholismus Schlafentzug oder so nehmen würde, dann wäre es vielleicht sogar dieselbe Wirkung gewesen. Und ich fand auch, dass er so, dass dieses Thema von Drogenkonsum, also auch am Ende mit diesem Heroinabhängigen, dass er das ganze Thema einfach nicht ernst genug aufnimmt. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, witzig, dass du sagst. Ich habe mich das auch gefragt. Weil irgendwie, ja, so richtig geht er nicht drauf ein. Manchmal sucht der Film, glaube ich, ein Vorwand einfach, um es noch schneller eskalieren zu lassen, weißt du? Da kann es also, ich weiß nicht, ob Schlafentzug da so krass gewesen wäre, aber andere Tabletten, andere Medikamente oder so wären vielleicht Mittel gewesen. Ich finde trotzdem, ich sehe einen ganz, 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 ganz starken thematischen Bezug eigentlich. Das Thema Suchterkrankung im Horror ist ja riesig, ne? Also da muss ich auch wieder an The Shining denken, zum Beispiel. Und wir finden ganz oft dieses, ja, eigentlich das Jekyll und Hyde-Thema. Wir nehmen etwas ein und verwandeln uns dann eine andere Persönlichkeit oder kehren eigentlich einen Teil unserer Persönlichkeit nach draußen. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine vertane Chance, weil das passt ja eigentlich total gut zu der Werwolf-Thematik. Dieses Gespräch am Ende zwischen John und Paul, total interessant, weil ich das Gefühl habe, da flammt das einmal auf. Da sind die beiden Männer, die begegnen sich ein bisschen auf einer gleichen Ebene. Von, ja, sie haben beide irgendwie eine dunkle Seite ihrer Persönlichkeit, die rauskommt in irgendwas, so, wenn sie irgendwas tun. Bei ihm ist es halt ganz stark der Alkohol, wo er sich am wenigsten Kontrolle hat. Und bei ihm ist es was auch immer, also er ist ja da nicht wirklich Werwolf, aber das wäre eine Chance gewesen, was auch immer das macht, wenn er dann diese Morde durchführt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, eigentlich passt das gut zusammen. Also die Idee von der Werwolf als Suchterkrankung.
Voll, ich habe ganz am Anfang auch überlegt, ob er es einfach ist.
Ja, genau, habe ich auch gedacht, jetzt auch beim Rewatch sogar nochmal. Eigentlich würde das super passen. Daraus macht der Film aber sehr wenig und ich glaube, er spricht es auch nicht genug an und nicht genug aus. Also ja, wie du sagst, eigentlich so richtig ernst nimmt er das Thema nicht und ich glaube, er bearbeitet es auch nicht lang genug, um es ernst zu nehmen eigentlich. Was ich dann eher schade fand. Aber dieses eine Gespräch gibt es und da dachte ich so, spannendes Thema. Es gibt ja ganz viele Filme, wo die Sucht eigentlich der eigentliche Horror ist, ne? Das finde ich ganz, ganz spannend, dass es hier so ein bisschen mit reingeht.
Ja, total. Also ich finde aber, genau wie du halt eben meintest, dass es so ein bisschen auch Vorwand ist, dass es halt alles relativ schnell eskaliert so.
Total. Hier ist es einfach der Verstärker.
Ja, wie gesagt, ich kann dann auch irgendwie überhaupt nicht ausblenden, dass sie dann da hier diesen Heroinabhängigen haben, weil es halt auch so richtig, also da wird auch so ein bisschen gegenübergestellt, so der eine ist halt irgendwie alkoholkrank, der ist so, ist ne Alkoholismus und er hat auch irgendwie ja schon mal versucht, da rauszukommen und ist dann aber wieder irgendwie reingerutscht. Und das ist noch so ein bisschen mehr irgendwie in Richtung Suchterkrankung, aber eben auch für mich einfach nicht genug. Und da gegenüber halt so dieses, so okay, das ist so der Junkie, der halt irgendwie in so einem Van wohnt und so. Das fand ich halt auch irgendwie relativ krass. Ja, und dann halt auch so auch dieser Auftritt ganz am Anfang bei diesem Alkoholikertreffen ist natürlich auch ein bisschen ridiculous, ne? Also, ich meine, Alkoholiker sagen auch oft so, okay, so ist das da auch ein bisschen so. Aber es ist natürlich auch so dieses so, hallo, ich bin John und ich bin Alkoholiker. Und dann alle so, hallo, John. Und auch da hätte ich mir so ein bisschen mehr Ernst, vor allem auch vielleicht in Richtung, also gegen Ende dieses Films irgendwie mir gewünscht, dass das halt noch ein bisschen mehr als halt Erkrankung dargestellt wird. Ne? Also es ist natürlich irgendwie unfassbar stigmatisierend. Ich fand jetzt nicht, dass der Film das in Richtung Alkoholismus irgendwie sehr krass negativ gemacht hat, aber er hat es mir auch nicht gut genug gemacht dafür, dass der eigentlich ziemlich gut und nah an diesem ganzen Thema von halt so Männlichkeit war. Und ja, ich finde, da hätte man hätte das einfach irgendwie nochmal in so eine andere Richtung irgendwie besser oder ernster irgendwie thematisieren können.
Ich weiß, was du meinst. Es gibt für mich eine Szene, die den Alkoholismus sehr ernst nimmt. Und das ist die schon erwähnte, wo er da zusammengebrochen ist und seine Tochter muss ihn quasi so ins Bett bringen, weißt du? Ja. Und die fand ich wirklich herzzerreißend, weil du die ganze Zeit merkst, sie kennt das auch schon. Sie hat eine Routine damit, quasi sich um ihren Vater kümmern zu müssen oder so und muss irgendwie ihm die ganze Zeit gut zureden und hat natürlich Angst vor der ganzen Situation. Das fand ich sehr ernst und auch irgendwie sehr, sehr emotional einfach. Mhm. Und ich finde davon, ich weiß nicht, ob es davon noch mehr hätte geben müssen, aber da habe ich gesehen, dass auch die Suchterkrankung ernst genommen wird. Im Vergleich zu diesen vielleicht, ja, wie du sagst, eher komödiantisch gespielten Szenen bei den Treffen, die wirklich sehr aus dem Genre nervöser Mann, lustig irgendwie sind.
Ja, genau. Und das ist das ist halt ja auch genau das, wo man auch, also die Szene und die Szene im Krankenhaus, wo man dann halt auch irgendwie merkt, okay, so absolut. Alkoholismus hat halt nicht nur einen Einfluss auf die Person, sondern es hat halt einen Einfluss auf alle Angehörigen, auf irgendwie auf die Kollegen, auf einfach dein ganzes Umfeld. So, ne? Also es ist nicht nur dein individuelles Problem, sondern die Leute, die halt auch, die einfach mit dir in Kontakt stehen, so, die leiden halt auch darunter. Mhm.
Tja, haben wir den Alkoholismus damit?
Alkoholismus abgehakt.
Ich möchte noch so ein bisschen weiter über das Thema Maskulinität und Misogynie reden. Da leiten wir auch gleich direkt über zur Polizei.
Oh, da habe ich auch noch was.
Genau, es gibt bei ihm immer wieder so Szenen, wo du merkst, okay, er erfüllt einfach alle, er checkt alle Kästchen ab. Er ist das Slut-Shaming der eigenen Tochter, auch diese Szene im Auto, wo er plötzlich Femizide versteht, ist so ein Thema. Ich finde aber auch spannend, wie das ganze Thema von dieser Männerkultur so in dem Umfeld oder in dem Film auch stattfindet oder auch in der Polizei oder in seinem Kollegenkreis quasi stattfindet, weißt du? Sie sitzen da so am Tisch und machen halt immer irgendwie zotige Bemerkungen, ihr fehlt die Vagina und, weißt du, reißen darüber noch Witze und der eine sagt noch,
hat er da so ein Flashlight draus gemacht oder
genau.
So.
Und der eine sagt noch, wisst ihr, wer mir leid tut? Der Boyfriend, der wollte sie heiraten und so weiter. Und sie haben da ein Mordopfer, das aber nie als Opfer wahrgenommen wird, sondern das Erste, was ihnen einfällt, ist schon wieder, wie geht's eigentlich dem Mann? So, weiß nicht, ich glaube, davon gibt's ganz viele Szenen. Sie haben überhaupt keine Sensibilität für das Thema, das da irgendwie stattfindet. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da eigentlich bis auf Julia nur Männer arbeiten und die immer so zusammengerottet sind. Also finde ich ganz, ganz spannend, wie stark der Film das da markiert und thematisiert, das auch in dem gesamten Umfeld, in dem Kaff, aber auch, auch gerade in der Polizei halt für eine Männlichkeitskultur herrscht.
Ich fand das ja so krass, weil es blitzt ja immer, also es wird nie so ganz thematisiert, aber es blitzt immer mal so ein bisschen durch, dass Julia da halt eben die einzige Frau ist. Und ich bin ja auch die einzige weibliche Person in meinem Team. Also nicht mehr ganz, aber war ich sehr lange. Und wir sind auch immer noch sehr, sehr weit in der Unterzahl. Und ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, wenn man die ganze Zeit nur von Männern umgeben ist und die halt alle so Männer sind.
Ne? Die waren so ihr Ding, ne?
Also das ist wirklich super anstrengend. Das ist wirklich total absurd, was da auch abgeht und was da auch sich untereinander erzählt und gesagt wird. Und ich habe auch die ganze Zeit so ein ganz krasses Mitleidsgefühl für Julia gehabt, weil ich war so, ich weiß einfach, wie furchtbar es ist, in so einem Umfeld zu arbeiten.
Das ist schon wieder zentrale Figur, ja.
Ja, was hatte ich denn noch? Ach so, ich habe mich am Anfang gefragt, ob das sein musste mit dem, sie haben mir irgendwie die Vagina rausgeschnitten. Weil ich war so, okay, ist irgendwie.
Das ist schon weird.
Ja, das war irgendwie super weird. Ich glaube, man hat das halt so ein bisschen als Aufhänger genommen für, es kann kein übernatürliches oder kein Tier gewesen sein, weil man brauchte dafür halt so ein Messer. Und dann halt auch, dass sie halt diese misogynen Witze irgendwie in diesem Diner gemacht haben. Aber da war ich halt so richtig so, okay, ich glaube, das hätte man auch anders irgendwie.
Das wäre vielleicht auch anders gegangen, dachte ich genauso, ja. Es erzählt sonst irgendwie auch nichts, ne?
Ja, das fand ich irgendwie super unangenehm auch und irgendwie richtig unnötig.
Ja, sind wir damit bei der Polizei?
Die Polizei, ich glaube so viel, also ich meine, das ist natürlich auch so Kleinstadt-Sheriff-mäßig, ne, was irgendwie nochmal, ich glaube, was halt vielleicht nochmal irgendwie erwähnenswert ist, dass John natürlich auch diese Position nicht hat, weil er so ein geiler Polizist ist, sondern weil er halt das von seinem Vater irgendwie so ein bisschen runtergeerbt bekommt, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Nepo-Baby.
Auf jeden Fall Nepo-Baby.
Ich weiß nicht, so viel gibt es über die Polizei dann aber irgendwie auch nicht zu sagen. Also wir haben ja jetzt, glaube ich, schon abgehakt, so die sind irgendwie auch alle ein bisschen unfähig so. Die kommen halt irgendwie in ihren Ermittlungen da nicht so voran. Ja, dann halt irgendwie unangenehme halt so Machtverteilung, Positionen. Ich glaube so, als Polizeigesamtbild ist das schon gut gemacht, aber ich glaube, es gibt auch Horrorfilme, die da echt nochmal so sehr viel krasser Kritik üben, auch einfach an dieser ganzen Institution Polizei. Ja.
Also, ich habe ja ganz viel zum Thema Polizei, das war ja mein eigentlicher Aufhänger, weil ich, weiß nicht, 2020 einen Horrorfilm mit Polizisten als Hauptfigur einfach schon mal bemerkenswert finde. Das meiste haben wir aber tatsächlich schon gesagt. Und ich glaube, das große Thema steht im Zusammenhang mit der Figur, das ist der Machtmissbrauch. So, er kann ja wirklich völlig, völlig freidrehen. Er schreit Leute an, er greift die Kollegen an. Er kann auch einfach zu jemandem nach Hause fahren und den vermöbeln, so. Und es passiert erstmal gar nichts. Also, ich glaube, das große Thema ist hier Machtmissbrauch. Er ist, irgendwo als Polizist, als Respektsperson, auch als Machtperson. Und ich glaube, die spannende Erkenntnis daran ist eben, dass im Patriarchat, in patriarchalischen Strukturen, auch Behörden und wichtige Rollen von patriarchalen Macht- und Gewaltstrukturen durchzogen sind. Und das finde ich eine grauenhafte Beobachtung, aber eine sehr wahre. Und für die hat der Film auch irgendwie eine Sensibilität und sieht die. Genau, das ist was, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Also das könnte auch eigentlich das könnte auch in einem Film der eigentliche Horror sein. Ja, da arbeiten selber nur Leute, die, weiß nicht, korrupt sind, gewaltbereit sind oder so. Und das passiert ja manchmal. Bei Cam hatten wir das, glaube ich, der Horror von ihr als junge Frau wird nicht geglaubt, wenn sie der Polizei was erzählt. Jetzt habe ich völlig random, vor ein paar Tagen habe ich The Surfer, so einen ganz komischen Thriller mit Nicolas Cage gesehen. Und das ist auch Teil des Horrors, dass er in diesem Kaff in Australien, wo er ist, nicht mal zur Polizei gehen kann, weil da hängen auch alle in dem Kult mit drin oder so. Ne? Also den Horror gibt es ja. Der wird hier dann aber nicht bis zu Ende gespielt, glaube ich. Ich glaube, wir sind da wirklich, dadurch, dass wir auf Seite der Protagonistin bei der Polizei sind, ist immer noch irgendwie dieser Wille da von, die tun ja auch irgendwie was Gutes und sind ja auch der Arm des Gesetzes, den es so dringend braucht. Also ich bin noch nicht fertig mit dem Gedanken, aber ich finde ganz spannend, dass es dieses Interplay zwischen den beiden Themen auf jeden Fall gibt.
Ich glaube, das verkörpert Julia ja auch so ein bisschen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Beziehungsweise es ist ja auch so ein Mythos und ich glaube, wir sind da auch so ganz krass auf dieser eher Anti-Polizei-Schiene, ne? Das ist ja so, dass Leute oft denken so oder gute Absichten haben und dann halt in die Polizei eintreten, weil sie denken, sie könnten da irgendwas ändern, aber diese Strukturen halt so krass gefestigt sind, dass es halt Quatsch ist, dass man in diese Position auch nie kommt und genau, ne? Julia verkörpert dann halt auch so dieses, so, aber es gibt auch gute Polizisten, das ist dann zufällig die eine Frau, die irgendwie da die ganze Arbeit leistet, aber irgendwie sein Kollegium ist halt auch irgendwie nicht so geil.
die haben es halt auch alle nicht so drauf, ne? Und ja, wollen das auch gar nicht, die wollen ihre Arbeit gar nicht machen, die wollen da lieber rumsitzen. Ja. Das ist auch so.
Genau, das ist halt dann irgendwie auch nochmal krass. Und ich fand irgendwie ganz, gerade ganz witzig, weil du irgendwie nochmal drüber geredet hast, auch über den hier, geht er da irgendwie den Freund irgendwie vermöbeln. Ist irgendwie auch so dieses Thema von so Töchter, die irgendwie Polizisten als Väter haben, ist ja auch so im Film generell irgendwie ganz krass verbreitet. Und ich musste lustigerweise gerade richtig doll an Twilight denken.
Ja.
Weil sie da ja auch irgendwie diesen Vater hat, der so total irgendwie emotional gar nicht irgendwie am Start ist und sie dann ja irgendwie bei dem lebt, weil die Mutter irgendwie jetzt heiratet und so. Und der ja dann auch irgendwie so total suspicious gegenüber irgendwie ihrem Freund ist. Vielleicht auch zu Recht, aber trotzdem irgendwie, glaube ich, auch so eine ganz komische Position. Vielleicht brauchen wir irgendwie nochmal einen Film, der das irgendwie so aus Perspektive der Tochter erzählt, wie es eigentlich ist, mit einem so einem Polizisten als Vater zu haben.
Ich verlinke auch noch den Artikel, den fand ich sehr klug, wo jemand darüber schreibt, dass es eigentlich ein interessanter Film ist, aber vielleicht die falsche Perspektive hat. Da geht es einerseits darum, dass es eben gar nicht um die Opfer geht und auch darum, dass es eigentlich nicht um die Frauen geht. Also ja, die Tochter ist eigentlich mit die interessante Figur und ich habe jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, und das dachte ich auch gerade wieder bei dem, was du gesagt hast, dass eigentlich Julia die zentrale Figur ist, um die es irgendwie gehen sollte und die es auch für mich ist. Ist die Frage, wie macht der Film das? Weil der Film ist sehr stark auf diesem Mann und lebt auch davon. Ich glaube, das ist ja auch irgendwo Erzählmittel, ne? Weil mir ist auch jetzt beim Rewatch nochmal aufgefallen, wie stark er sich als das Zentrum aller Dinge begreift. So, er ist auf jeden Fall er ist der Träger der Erwartung, daran zerbricht er auch, er ist der Träger der Erwartung, er muss das richtig machen, er muss das gut machen, muss es auf jeden Fall abschließen. Und er kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand anders sieht. Auch wieder so eine geile Szene, wo irgendwie eine Bierflasche auf das Polizeiauto geworfen wird. Und er ist so völlig entrüstet. Was? Eine Bierflasche? Warum sollte jemand eine Bierflasche auf Polizisten werfen? So, kann sich das gar nicht anders vorstellen.
Ne? Auch eine Szene, in der ich gelacht habe.
Da habe ich auch sehr gelacht. Also bei vielen, ne, war ich eher so, okay, ist das jetzt witzig oder eher makaber? Da dachte ich, okay, ja. Das ist wirklich lustig, weil er kann es sich einfach nicht anders vorstellen. Und das finde ich eine spannende Perspektive, wenn ich so das, weiß nicht, ja, vergleiche mit noch, wie wir früher, sage ich, in Filmen so Polizisten an, so fucking Dirty Harry oder so eine Scheiße, die halt auf jeden Fall auch Machtmissbrauch begehen, aber dabei so die coolen Selbstjustiz-Boys sind oder so. Weißt du? Und ich glaube hier, das ist eine andere Spielart dieser Figur, aber wir sind vielleicht auch noch nicht fertig mit der Entwicklung,
naja,
wie du vielleicht gerade meintest, ja. Ich glaube, das ist so der Kreis an Themen, den ich hier finde. Dieser Machtmissbrauch, er als Good Guy, er selbst, der sich sehr, sehr wichtig findet, und dieses Zwischenspiel zwischen dem Druck vor sich selbst, aber auch vor so der Männlichkeitskultur von außen und bei der Polizei. Ich fand's spannend auf jeden Fall. Ich fand's nette, eine interessante Perspektive. Vielleicht nicht die perfekte. Und ich sehe auch, dass so Probleme da sind wie, ja, die Opfer zum Beispiel kommen kaum vor und auch die Frauen im Film kommen kaum vor. Aber ich sehe, was er damit erzählen will. Das finde ich zumindest irgendwie interessant. Und ich glaube, ja, Polizisten, Polizei wird uns noch sehr, sehr oft begegnen in Horrorfilmen und hat es auch schon oft getan.
Ja, ich glaube, also ich kann verstehen, warum man sagt, dass das vielleicht irgendwie die falsche Perspektive war. Was ich jetzt nicht unbedingt finde, also auch, wie du meinst, dass es irgendwie schon irgendwie auch spannend ist, es aus der Perspektive zu sehen.
Komplett, ja.
Und wie gesagt, ich fand auch einfach, also ich fand sehr gut, irgendwie sehr erfrischend einfach, wie dieser Mann halt dargestellt wurde. Dass es halt, wie gesagt, auch einfach mal nicht auf diese Mitleidsschiene irgendwie gedrückt hat. Also man hatte irgendwie, also ich hatte zumindest an keiner Stelle irgendwie Mitleid für diesen Typen.
Das ist so gut. Es gibt ja so viele Filme, wo Männer Arschlöcher sind, aber es gibt kaum Filme, wo Männer Arschlöcher sind, dann auch mit ihnen dafür ins Gericht gegangen wird.
Ja, genau. Und er wird halt auch so parodisiert dabei, aber irgendwie gleichzeitig, ich weiß nicht, für mich war es irgendwie eine gute Karikatur von eben dieser ganz speziellen Art von Männer, was ich irgendwie sehr gut fand. Ich glaube, was ich eher sagen würde, ist jetzt, dass nicht die falsche Perspektive, sondern dass alle anderen Perspektiven halt vielleicht mal den Mittelpunkt bräuchten, dargestellt zu werden oder was sagen zu können, das kommt, glaube ich, auch einfach oft zu kurz, ne? Also auch, wir sehen zwar in solchen Filmen so, okay, das macht was mit dem Umfeld so, aber wie das tatsächlich ist, wenn man da so drinne steckt, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte.
Total, ja. Ansonsten mit dem Thema Polizei bin ich dann auch soweit fertig. Ich habe noch eine winzige Beobachtung, die ich ganz spannend fand, dass sie dann in großen Lettern, ich glaube, vor so einem Kino steht so, see something, say something. Was ja genau der Spruch ist, mit dem irgendwie Homeland Security so nach 9-11 rumgegangen ist, wo jetzt auf einmal, weißt du, alle Privatpersonen auch angestachelt sind, Infos liefern, was zu machen. Finde ich auch einen spannenden Punkt, so Polizei versus Öffentlichkeit und alle machen mit. Macht der Film aber auch am Ende wenig draus, hatte ich zumindest das Gefühl. Es gibt ja einen Wegwerf-Gag, dass viele Leute ulkige Sachen auf den Anrufbeantworter sprechen, aber dann ist irgendwie vorbei. Ich glaube, diese Hetzjagd, die da eigentlich stattfindet, daraus hätte man möglicherweise auch noch mehr erzählen können. Gibt ja auch eine Menge Filme, die das machen, so, weiß nicht, die Stimmung kocht in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Gemeinde. Das ist ja eigentlich prädestiniert. Kommt aber dann gar nicht mehr so viel vor.
Ja. Ja. It is what it is.
Haben wir noch was?
Ja, kein großes Thema, aber ich war schon ziemlich enttäuscht von dem ganzen Horror- und Werwolf-Aspekt.
Das ist, glaube ich, ja, also.
Ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen, so, ne? Also so ein Typ, der sich dann halt auch irgendwie als Werwolf verkleidet und dann tatsächlich ja auch so hier Wolfshaar hinterlässt, weil er halt hier so Taxidermie irgendwie betreibt. Aber so insgesamt war ich einfach bisschen enttäuscht davon.
Ja, also einerseits das. Gut, ich finde, ich kann wertschätzen, dass es am Ende eine menschliche Geschichte ist. Aber mir fehlt auch ein bisschen der Horroraspekt. Wir sind ja auch hier ein Horrorfilm-Podcast. So richtig gruselig war das ja nicht. Es war anfangs ein bisschen gory, aber dann auch nur, um die Erwartungen wieder zu untergraben und es dann wieder sein zu lassen. Ne? Also ich glaube, da steckt viel drin und viel an Ideen, vor denen man Angst haben kann. Ja, gewaltbereite Männer in Behördenpositionen, weiß nicht, aber so richtig der Horror fehlt mir auch. Und auch so die Inszenierung oder die Düsternis, die man eigentlich von so einer Art von Thema oder Film gewohnt ist, ist nicht da. Es ist auch kein richtiger Thriller, obwohl da drei Frauenmorde passieren. So, und es ist halt trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen leichtfüßig, trotz dieser ganzen Eskalation.
Ja, diese Morde sind aber auch schon relativ egal, ne?
Also das ist da, um die geht's wirklich nicht so viel,
ja. Ja, das fand ich irgendwie auch ein bisschen.
Ja, wie gesagt, man weiß nie, wo man in der Ermittlung gerade ist und auf einmal passiert noch einer. Ja, das ist ja Teil der Erzählung, aber wissen die Spannung fehlte vielleicht ein bisschen.
Ja, auch so ein bisschen die Trauer einfach irgendwie um diese Person. Ne?
Also, weißt du, wer mir leid tut? Der Boyfriend.
Der tut mir richtig leid. Das ist ja am Anfang auch so eine unangenehme Szene, ne? Wie er da dann in diesem Pub sitzt und diese Leute irgendwie da so konfrontiert und ihr das auch so mega peinlich.
Ja, das ist so ein bisschen mein Held. Das ist so ich in Würzburg, der wäre ich gern. Ich sitze da so mit meiner geilen, tiefen Stimme und jemand sagt irgendwie Schwuchtel und ich sage, Bruder, du hast gerade Schwuchtel gesagt, soll ich dir mal aufs Maul geben?
Das weißt du, was ich in dem Moment geil fand? Also, ja. Beziehungsweise ich dachte, ich war so, boah, ich wäre gern groß, Alter. Ey, wenn ich groß wäre, ne, ich wäre einfach unbesiegbar, so Gott humbelt mir.
Ja. Ja, außerdem könntest du dann die ganze Zeit gebeugt gehen und niemand wüsste, dass du groß bist.
Also dieser Typ ist auch so, ne? Das ist auch so, das ist so eine witzige Szene einfach. Weil er steht halt dann so auf und er wird immer größer und ist dann auch irgendwie locker so drei Köpfe größer als er. Und John ist auch einfach nur so, ja, okay, alles klar. Es ist nicht mal so schockt, sondern er ist so, ja, okay.
Ja, Thema ulkig, als Komödie funktioniert ja auch nicht so richtig, meiner Meinung nach, aber ich glaube, ja, wir haben die Szenen genannt, wo ich mehrfach so dachte, ja, okay, das ist irgendwie satirisch scharf beobachtet vielleicht. Und die richtigen Lacher waren weniger, aber es ist auch okay. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Horrorkomödien, weil die oft es schaffen, eben nicht schaffen, für mich die Balance irgendwie zu halten. Hier fand ich, gibt es zumindest irgendwie eine Art von Gesamtstimmung. Also ich glaube, der Film verliert nie seinen Ton.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, sure.
Ja, das ist.
War er.
Das war.
3,5 Sterne drauf und weiter. Nee, also das war er. Relativ unbekannter Film. Wenn man hier zugehört hat und ihn immer noch nicht gesehen hat und sich immer noch unsicher ist, mach mal. So lang ist er nicht. Ich finde ihn zumindest bemerkenswert. Ich habe noch mehr über den nachgedacht, als ich dachte. Einfach, weil ich auch nicht viele Filme kenne, die so sind oder eigentlich keinen. Und das finde ich ja immer schon wertvoll und kann es auf jeden Fall wertschätzen. Ich glaube, der hat auf jeden Fall die passende Brille und Perspektive auf seine doch sehr problematischen Figuren und Zusammenhängen. Und das finde ich auch nicht selbstverständlich. Von daher, Daumen hoch für Wolf of Snow Hollow.
Ja, ich fand den schon auch gut als Film. Empfehlung.
Tja, apropos, was gucken wir denn dann beim nächsten Mal? Muss ich Angst haben?
Ich fand es ganz witzig, weil du meintest, dass du Horrorkomödien nicht magst. Und ich wollte eigentlich eine Horrorkomödie vorschlagen, aber dann war ich so zwei Horrorkomödien hintereinander, ist mir dann Tomat. Und ich bin ein bisschen zu geil auf den Del Toro Frankenstein.
Ah, geil, ja.
Und da der ja dann auch auf Netflix verfügbar sein wird, jetzt direkt Anfang November.
Hervorragend.
Und würde ich sagen, als Doppelfeature mit den 1931er Frankenstein.
1931, geil.
Ja.
Mal wieder ein Doppelfeature. Genau.
Das glaube ich auch, das ist halt so der Frankenstein, den glaube ich dann so alle kennen, zumindest als Film.
Da kennt auch jeder das Cover.
Genau, und wie gesagt, ich bin einfach ein bisschen geil auf diesen Del Toro-Film und ich habe auch richtig Bock, über den halt auch so aus Schere-Perspektive zu reden und großer spannend, Mary Shelley-Fan.
Ja. Ich auch.
Deswegen würde ich sagen, machen wir da mal was ganz Neues und ziehen uns Frankenstein ein.
Hervorragend. Also das Thema, da habe ich richtig Bock drauf. Und den Film wollte ich sowieso sehen. Und ich hatte schon Angst vor irgendwelchen Horrorkomödien hier.
die kommt noch.
Sehr gut, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das klingt hervorragend.
Ja, dann war es das schon wieder, ne?
Ist meine Sendung, ich muss abmoderieren, sagst du. dann war es das schon wieder. Das war mal wieder Patriarchat und Männlichkeit. Das waren die Bullen. Das war Jim Cummings als der nervöse Mann. Mir hat Spaß gemacht. Danke fürs Mitmachen und wie immer viele spannende Gedanken und Perspektiven auf den Film.
Vielen Dank für die Filmempfehlung, weil ich fand ihn auch sehr gut, tatsächlich.
Na geil. Man ist sich ja auch hier nicht immer einig, ne? Aber
bisher ging es. Bisher ging es.
Sehr gut, dann freue ich mich sehr aufs nächste Mal mit Doppelfeature Frankenstein. Und wir sagen Schere. Ja. Wir werden da auch nicht besser drin, ne?
Nee, null.
Null. Wir werden schlechter sogar.
Ja.
Wir sollten wieder aus einer frühen Folge was reinschneiden.